Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Drach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Nahrungsmittelunverträglichkeiten betreffen viele von uns. Geht es hier um einen Hype? Ist es ein Mythos? Oder sind es echte Diagnosen? Im Gespräch mit der Bauchdetektivin Magister Daniela Mulle besprechen wir all diese Unklarheiten. Und ich kann mir vorstellen, dass du am Ende der Episode auch einige Aha-Momente hast. Viel Spaß beim Reinhören. Liebe Daniela, Aufzeichnung läuft und ich freue mich wie immer total. Es ist mir ein Volksfest, dich hier wieder begrüßen zu dürfen.
Ja, mir auch, liebe Beatrice. Vielen Dank für die Einladung.
Wir wohnen ja geografisch gesehen sehr nahe beisammen und trotzdem sehen wir uns eigentlich mehr via Zoom. Das ist traurig.
Ja, stimmt eigentlich. Ja. Aber vielleicht mal wieder beim Trainieren oder so.
Genau. Genau. Wir steigen heute in ein, wie ich finde, ganz, ganz wichtiges Thema der Frauengesundheit ein. Und zwar die Unverträglichkeiten, die wir so haben und die, ob sie nicht vielleicht manchmal ein bisschen ein Mythos sind, der sich rund um die Unverträglichkeiten rankt. Und ich habe mir gedacht, starten wir doch gleich einmal mit den Begrifflichkeiten. Es gibt hier einige Begriffe, die, glaube ich, oft ein bisschen durcheinander gebracht werden und die du wahrscheinlich in deiner Arbeit so auch immer wieder erlebst. Und zwar magst du uns kurz erklären den Unterschied zwischen der tatsächlichen Unverträglichkeit, den Allergien und der Sensitivität, die wir auf einzelne Lebensmittel haben können.
Mhm, sehr gern. Das ist ganz wichtig und super, dass du das ansprichst, weil das wird immer durcheinander geworfen und dementsprechend reagieren Leute dann auf, also machen Leute dann Sachen, die gar nicht notwendig wären zum Beispiel. Ja? Und wichtig ist einmal, eine Lebensmittelallergie, eine echte Lebensmittelallergie ist selten. Ja? Etwa 2-4% maximal der Erwachsenen haben das, bei Kindern ist das häufiger noch, ja, und es wächst sich aber auch oft aus. Und bei einer Allergie muss man sich denken, das ist immer oder merken, das ist immer eine Reaktion gegen Eiweiß. Es ist immer eine Reaktion des Immunsystems dahinter, ja. Also es bilden sich Antikörper gegen ein Eiweiß, ja. Und dann kommt und beim ersten Mal passiert noch nichts, ja. Und beim zweiten Mal, wenn der Körper wieder Kontakt mit diesem Lebensmittel zum Beispiel hat, dann auf einmal passiert eine Reaktion. Und die Reaktion ist meistens typisch ist es eher sowas wie Ausschlag, wie Jucken auf der Haut oder Nase, Mund oder Lippen oder sowas, Niesen, Husten, Atemnot. Es kann auch Symptome im Bauchbereich geben, sowas wie Übelkeit, Krämpfe, Erbrechen, Durchfall. Aber es ist doch meistens eher dieses orale Allergiesyndrom, also das, was ich vorher beschrieben habe, oder diese Hautreaktionen, ja. Und natürlich, und das ist das, was viele auch wissen, es gibt den Worst Case, das Worst Case Szenario bei der Allergie, das ist der sogenannte anaphylaktische Schock. Mhm. Da triggert das Allergen die Mastzellen und die basophilen Granulozyten im Körper und dann kommt es wirklich zu einer ganz argen Reaktion, wo es dann wirklich über extreme Atemnot, die Lunge, die verkrampft sich dann, also man sagt Bronchospasmen passieren dann da, Schwindel, Herzrasen bis zum Kollaps, ja, also das ist wirklich gefährlich, ja. Aber das ist sehr selten, ja, die Lebensmittelallergie.
Allergie kurz einhaken. Ist das genetisch veranlagt oder würde ich das in meinen Genen sehen, dass ich hier eine Veranlagung zu allergischen Reaktionen habe?
Ja, gibt's schon. Also nicht bei allen. Also es kommt jetzt darauf an, was für, also ganz genaue Daten weiß ich jetzt dann nicht, aber es gibt natürlich, also es ist oft so, wenn die Eltern Allergiker, Allergikerinnen sind, dann haben das die Kinder auch, ja. Gerade bei der Pollenallergie wissen wir es. Und da gibt es eben, und das ist auch ein interessanter Nebenaspekt bei der Allergie, dass es gibt eine primäre Nahrungsmittelallergie, wo man wirklich auf das Lebensmittel direkt reagiert. Also auf, wie gesagt, Eiweißstoffe in diesem Lebensmittel. Klassiker wären da sowas wie Eier, Nüsse, vor allem Erdnüsse. Das ist eh bekannt, die Nussallergie, sehr gefährlich, führt sehr schnell zu einem anaphylaktischen Schock, schon Minimengen. Fisch, Milch, Soja, was fällt mir noch ein, Schalen- und Krustentiere zum Beispiel, Sellerie, das sind so primäre Reaktionen, ja. Und dann gibt es noch die sekundäre Lebensmittelallergie, das bedeutet, man hat eine Pollenallergie eigentlich, ja, zum Beispiel Birkenpolle und, oder Gräser und reagiert dann trotzdem auf ein gewisses Lebensmittel. Es gibt, das sind die Nüsse ein Klassiker, Apfel zum Beispiel, Karotte oder sowas. Und das ist dann so, dass das Immunsystem quasi sich vertut, ja. Die Eiweißstoffe in Lebensmitteln und in der Polle sind ähnlich und das Leben und der Körper glaubt quasi, wenn man jetzt zum Beispiel den Apfel isst, aha, das ist jetzt die und die Polle, aber derweil ist es der Apfel und
Ja.
reagiert aber trotzdem drauf, ja. Und da sehen wir auch, dass das in der Pollensaison zum Beispiel sind die Reaktionen schlimmer oder mehr? Und wenn gerade Winter ist zum Beispiel, wo keine Pollen fliegen,
Sind
dann
die wesentlich
sind
weniger?
die
Ja. Ja.
Lebensmittel verträglicher.
Das heißt, der
Ja.
Frühling ist da die absolute Hochsaison wahrscheinlich. Ja.
Genau, ja, kommt auf die Pollen drauf an. Es gibt ja da alles Mögliche. Also
Ah ja,
Birke, Hasel, das
die
ist natürlich im
Bevölkerung.
Frühjahr, aber dann gibt es den Beifuß. Also da gibt's, das ist wieder eine eigene Sache, ja. Also das ist die eine
Das
Sache.
ist die eine Geschichte, sozusagen die Allergie. Und
Genau.
das nächste wäre dann die Unverträglichkeit.
Genau. Und das nächste ist die Unverträglichkeit. Und die Unverträglichkeit ist weitaus häufiger natürlich. Und es ist aber so, es ist das Immunsystem daran nicht beteiligt. Und es brauchen die Symptome auch oft länger, um sich zu zeigen. Oftmals nicht direkt nach dem Essen, sondern es dauert oft ein paar Stunden. Und man hat es dann oft gar nicht so wirklich am Schirm, ja.
Weil
Und
man den
da sind wir.
Zusammenhang mit der Nahrung gar nicht mehr hat, weil einfach Stunden später erst die Symptome auftreten.
Genau, es kommt wieder auch darauf an, von was man redet, also welche Unverträglichkeit, aber gerade sowas wie Laktose, Fructose, Sorbit zum Beispiel, das ist wirklich so, da sind dann Bauchbeschwerden die Hauptsymptome, Blähungen, Bauch wie Durchfall, sowas, ja. Und da geht es ja darum, es ist eigentlich, die Unverträglichkeit ist so dieser landläufige Begriff, was eigentlich der medizinische korrekte Begriff ist Malabsorption oder Maldigestion. Das heißt, schlechte Verdauung oder schlechte Aufnahme von diesen Stoffen. Zum Beispiel Fructose, Malabsorption. Also es wird schlecht aufgenommen, ja. Und da ist die Sache die, dass das wirklich an der Aufnahme im Dünndarm liegt. Ja, entweder wird der Stoff, wie die Laktose zum Beispiel, nicht ordentlich gespalten. Die Laktose muss in zwei Teile gespalten werden von der Laktase. Das ist wie eine Schere, kann man sich das vorstellen. Die schnipselt den Zucker auseinander. Und dann können die Glucose und die Galaktose, also die Einzelbestandteile, ins Blut aufgenommen werden. Und wenn das aber nicht passiert, dann schwimmt die Laktose weiter in den Dickdarm. Und dort sitzt unser Mikrobiom, unser Darmzoo, wie ich gern sag. Also die Gemeinschaft von Bakterien, Viren und Pilzen, die mit uns in Symbiose leben, und die sind dort mannigfach, ja, also tausendfach, also billiardenfach eigentlich, und die fressen, was daherkommt, ja. Normalerweise unsere Reste, also was wir nicht verdauen können, Ballaststoffe zum Beispiel, aber eben auch sowas wie die Laktose, das ist ein gefundenes Fressen. Also wenn das vorbeigeht im Dünndarm und in den Dickdarm kommt, dann
Sie sich
spritzt
drauf,
die
ja.
drauf. Und dann gibt es halt die typischen Symptome. Ja, genauso mit der Fructose, die wird nicht aufgenommen, das Sorbit zum Beispiel nicht. Und das ist aber auch kein ganz oder gar nicht, sondern das ist eine Mengenfrage oft. Ja.
Ich habe das
Drum,
selber, das ist eine Dosisabhängigkeit, ja.
genau. Also drum ist es auch so wichtig, dass man die Sachen nicht das Leben lang weglässt dann, sondern mit jemandem, mit einer Ernährungsfachkraft, also zum Beispiel einer Diätologin, arbeitet und schaut, wo ist denn meine Toleranzgrenze und was kann ich denn noch machen, damit ich die Verträglichkeit verbessere? Also, dass ich das besser aufnehmen kann, zum Beispiel. Also, das Stichwort Kombination mit anderen Nährstoffen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur einen Apfel alleine esse, ist da viel Fructose drin, ist Sorbit drinnen, ist problematisch. Aber wenn jetzt zum Beispiel viele meiner Patientinnen kommen dann drauf, okay, wenn ich jetzt ein bisschen Apfel in zum Beispiel Joghurt oder meinen Skyr in der Früh und mit Flocken und Nüssen und so, und wenn ich da ein bisschen Apfel reinschneide, ist überhaupt kein Problem. Oder wenn ich ein Hähnchenbrot esse und den Apfel dazu.
Ja. Also man muss nicht auf alles verzichten, ist da die Message, sondern einfach schauen, wo ist denn eigentlich die Dosierung, die mir
Genau.
Unbehagen bereitet, oder wie könnte ich das Nahrungsmittel zu mir nehmen in Kombination mit anderen Nahrungsmitteln. Deswegen gibt es ja Expertinnen, ja, wie dich, die da weiterhelfen können. Also
Genau.
die Allergie, wir haben die Unverträglichkeiten und wir haben noch die Sensitivität.
Ja, da ist es so, das ist auch so, das ist eigentlich ein Begriff, der nicht wirklich ganz wissenschaftlich jetzt klar ist. Man spricht auch zum Beispiel von der Gluten Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität, ja, NCGS, ja, wo dann Leute zum Beispiel zwar keine Zöliakie haben, also keine Autoimmunreaktion auf Gluten, ja, die dann Probleme macht, sondern, also das ist auch relativ selten in der Bevölkerung, das ist ungefähr so 1%, dass man wirklich eine Zöliakie hat, aber die reagieren trotzdem, also sie merken, dass das Gluten trotzdem, also glutenhaltige Getreidesorten, Weizen, Dinkel, Roggen, dass das Beschwerden macht. Also Nudeln, Brot, Pizza, Pasta, alles, wo halt Weizen zum Beispiel drinnen ist. Ne?
Oder
Und
Bauchschmerzen bekommt, Blähbauch oder ähnliches.
genau.
Ja.
Und da ist es so, das ist nicht allgemein überall jetzt festgeschrieben, dass das dann so ist, ja. Da ist eher das so, also aus meiner Warte, also als Ernährungsfachkraft, sehe ich, und ich mache den Job jetzt, mittlerweile ist das 12. Jahr, ja, also ich betreue wirklich schon lange Menschen mit Bauchbeschwerden, und ich sehe das auch immer wieder in meiner Praxis, dass es gar nicht das Gluten ist, sondern dass es gewisse andere Stoffe sind, die zufällig in den glutenhaltigen Getreidesorten vorkommen.
Ah, okay.
Das
Und
heißen
auf wie reagiert die Person dann?
Genau, die heißen Fructooligosaccharide, also es sind gewisse Ballaststoffe, und die triggern manche Leute. Und da ist wieder auch eine Mengenfrage, ja. Das ist auch so, gerade Gluten ist so ein heißes Thema, weil da oft empfohlen wird,
Alles
krank
weglassen,
dann
ne?
oft weglassen, weg, 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 ganz
Und
schlecht.
die Damen sind dann wirklich verzweifelt, weil es bleibt ja dann oft nicht mehr so viel über und auch Sachen, die man vielleicht auch gerne gegessen hat und steht dann
Genau.
da und denkt sich, okay, wie ernähre ich mich jetzt eigentlich? Es bleibt ja nichts mehr über für mich. Ja.
Voll. Voll, genau.
Wie,
Und
darf ich
das,
dann noch so neugierig unterbrechen und fragen, wie testest du dann das aus? Wie kann ich mir denn das vorstellen?
du meinst bei der Geschichte mit dem Gluten oder
Genau, beim
allgemein?
Gluten zum Beispiel, ja.
Beim Gluten. Da ist es so, zuerst einmal, also wenn man das Gefühl hat, man verträgt das nicht, dann wirklich zum Arzt einmal gehen. Gastroenterologie ist ein guter Fachbereich. Also das sind eigentlich die Ärzte, die sich mit Bauchbeschwerden auseinandersetzen. Aber man kann natürlich genauso zum allgemeinen Mediziner gehen, zum Hausarzt, weil man kann ganz einfach einmal, also das Nummer eins ist die Zöliakieabklärung, ja, auch wenn das nicht so häufig vorkommt, man weiß ja nicht, ob man derjenige ist, der es dann hat, ja. Deswegen einfach zum Arzt gehen, ruhig auch zum Hausarzt, und dann wird ein Bluttest auf Zöliakie-assoziierte Antikörper gemacht. Ja, das ist ein Panel quasi von verschiedenen Antikörpern, die da bestimmt werden im Blut. Ja, also zum Beispiel Transglutaminase IgA-Antikörper oder Gliadin-IgA-Antikörper und endomysiale IgA-Antikörper. Also muss man sie jetzt nicht merken, das weiß der Arzt oder die Ärztin eh. Und dann, wenn die anschlagen, dann wird man weitergeschickt zu einer Dünndarmbiopsie. Also macht dann eine Magenspiegelung, wo das Endoskop in den Dünndarm geschoben wird. Dort werden Proben rausgezwickt, eine gewisse Anzahl. Das wird dann im Mikroskop angeschaut, und dann wird geschaut, wie schaut die Schleimhaut aus. Aha. Und wenn die nämlich verändert ist, dann kann man die Zöliakie dingfest machen. Und das ist ganz wichtig, denn wenn jemand eine Zöliakie hat, dann ist wirklich ganz wichtig, strengstens auf Gluten zu verzichten, sogar auf Spuren. Zum Beispiel darf ich, wenn du Zöliakie hast oder so, oder sagen wir essen gemeinsam, du hast Zöliakie, sollte man eigentlich nicht mit dem gleichen Messer das Brot runterschneiden, also ein glutenhaltiges und ein glutenfreies, ja. Alleine nur so Staub und Spuren, so Kontaminationen sind auch da schon ein Thema. Und da kann man sich vorstellen, das ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich so streng sein muss oder ob ich sage, okay, naja, es sind eigentlich die FODMAPs, also es sind eigentlich diese Fructooligosaccharide, die mir Probleme machen, und ich schaue da, welche Menge geht und welche
Oder
Kombination
womit
und so weiter.
kombiniere ich? Okay,
Genau.
danke, das ist ein guter Exkurs, weil ich glaube, dass man hier so allgemein im Internet einige Dinge liest und hört, die ein bisschen zu Verwirrung führen können und Menschen sehr
Voll.
unglücklich machen können, weil sie den fachlichen Hintergrund nicht haben. Ja?
Ja.
Jetzt geht es ja noch ein bisschen um das Thema des Älterwerdens, ja, Stichwort Hormonveränderung etc. Welche Auswirkungen kann das auf Unverträglichkeiten haben? Denn ich merke das in meinen sportwissenschaftlichen Beratungen schon immer wieder, dass mir Damen sagen, weißt du, bestimmte Sachen vertrage ich eigentlich nicht mehr so gut wie früher.
Ich steige gleich da ein. Also die Frage beantworte ich gleich. Ich wollte noch eines noch nachhaken zu dem, weil du gesagt hast, man findet so viel im Internet wegen den Bestimmungen und so. Nur als kurzer Zweitexkurs. Bitte auch nicht irgendwelche, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich vertrage was nicht. Also was wirklich total rausgeschmissenes Geld ist und eigentlich nichts bringt, da werden oft so Tests beworben, die so Bluttests, die 200 oder mehr Lebensmittel auf einmal testen,
Ah,
sowas
okay.
wie Footprints zum Beispiel, oder dann gibt es auch, da werden nämlich, oder dann gibt es den Alex, das steht für Allergy Explorer, ja, da gibt es solche Tests, die relativ teuer auch sind und wo man dann glaubt, man hätte dann, okay, man kriegt dann das Ergebnis, das sind meistens seitenweise Listen, wo dann die Lebensmittel aufscheinen in Ampelsystem, rot, rot, gelb, grün und was halt rot ist, muss ich weglassen und grün geht und so weiter. Das ist alles nicht aussagekräftig, weil da wird ganz oft wird IgG bestimmt, IgG4 Antikörper und das ist keine. Das ist keine Aussage, weil die werden immer gebildet, diese IgG-Antikörper. G wie Gedächtnis, also wenn ich ein Lebensmittel esse, also als Baby habe ich ja noch keine Erfahrung, und dann esse ich, dann kommt irgendwas in den Mund und alles, was ich in den Mund gebe und teilweise runterschluck, wird dann, da kommt es zu einer Immunreaktion und der Körper merkt sich das, ja. Aber das ist nicht das, was ich vorher
Eine
erklärt
normale
habe.
Reaktion quasi, ja, so wenn du
Genau, ja.
dein Lebensmittel
Also,
einmal gegessen hast, dann schlägt der Test aus, weil logischerweise reagierst du ja drauf, ja.
ja, genau. Und das ist eigentlich nichts wie nichts anderes wie ein teures Ernährungstagebuch. Es zeigt, was ich gegessen habe, ein sündhaft teures eigentlich, ja. Und manchmal, also ich habe auch, ich sage es deswegen halt, weil ich natürlich auch diese Leute in der Praxis oft habe, die mit diesen Tests kommen, die teilweise dann schon sich strengstens nach diesen Ergebnissen gehalten haben und denen es, oh Wunder, natürlich nicht besser geht, zumindest nicht auf Dauer, ja. Und bitte nicht, ja, also bitte zum Arzt gehen, bitte zur Ernährungsfachkraft. Wir können auch schon mal vorab mal eine Anamnese machen, ein Gespräch, wo wir dann schon schauen, in welche Richtung geht's, weil ich weiß, was ich frage, und dann kann ich sagen, okay, das klingt nach einer Laktoseintoleranz, nach einer Fructose-Malabsorption, nach einer Histamin, was auch immer, ja. Und dann kann man sagen, bitte geh zu dem Arzt, lass das abklären, mach den Test oder so. Dann hat das Hand und Fuß und ist nicht etwas, weil die Leute sagen dann immer, nein, wenn ich das früher gewusst, wusste hätte, dann hätte
Hätte
ich
ich
mir
mir
das
viel Geld
gespart.
erspart,
Ja,
ja.
genau. Aber jetzt zu dieser Frage, warum das im Alter, warum es da
Aber
diese.
also wenn hormonelle Umstrukturierungen stattfinden, wie eben zum Beispiel in den Wechseljahren, wir weniger
Genau.
Östrogen, weniger Progesteron haben,
Ja.
höre ich immer wieder von den Damen, ja, ich habe das Gefühl, ich vertrage einfach viele Lebensmittel nicht mehr.
Ja, genau. Da gibt es zwei Aspekte. Also wenn wir jetzt gerade von den Wechseljahren, von der Perimenopause sprechen, zwei Sachen, die sich da tun. Einerseits diese massive Hormonumstellung, die teilweise passiert, wenn man es noch gar nicht merkt. Also man hat noch eine normale Menstruation zum Beispiel, und trotzdem im Hintergrund ab 40 oder so, oder teilweise
Ab
sogar noch
Ende
früher.
30 eigentlich schon, ja,
Ja, das
arbeitet
Hirn, genau.
arbeitet der Körper ein bisschen anders als vorher.
Genau. Und da kommt es eben zu diesen Schwankungen von gerade Östrogen und Progesteron. Und das sind nicht nur Geschlechtshormone, sondern wir wissen halt zum Beispiel, dass Östrogen die Freisetzung von, die kann Mastzellen triggern. Und Mastzellen sind quasi spezielle weiße Blutkörperchen, die im Gewebe sitzen und die haben Botenstoffe gespeichert. Und wenn die getriggert werden, die Mastzellen, von was auch immer, ja, dann degranulieren die, das heißt, sie gehen auf und lassen die Botenstoffe raus. Und einer davon, ein wichtiger, ist Histamin. Und das kann dann sein, dass dann einfach dadurch mehr Histamin im System ist und man dann so typische Histaminbeschwerden auch bekommt. Das kann eben von roten Flecken, von Herzrasen, von diesen Dingen sein. Kann aber genauso sein, dass man Blähungen vermehrt kriegt, Bauchschmerzen, auch Durchfälle, teilweise auch Verstopfung. Ja, das kommt drauf an. Und andererseits haben wir wieder das Progesteron, das eigentlich genau das Gegenteil machen würde. Es würde die Mastzellsekretion hemmen. Und so, wenn das natürlich alles aus dem Gleichgewicht gerät, was ja in der Perimenopause passiert, dann haben wir zum Beispiel mal zu wenig Hemmeinfluss und zu viel Push, ja, und dann kann es zum
Dann ist
Beispiel
es
sein, dass
genau
die.
das, dass wir am Beginn der Perimenopause ja eine Östrogendominanz haben, also dass wir verglichen zum Progesteron noch relativ viel Östrogen ausschütten und das Progesteron eigentlich das erste Hormon ist, wo wir sehen, sinkt langsam. Das würde das eigentlich recht gut erklären. Ja.
Genau. Und das haben wir übrigens auch während der Menstruation. Da haben wir ja genau auch diesen Peak und dann den starken Abfall. Und deswegen beschreiben auch viele Patientinnen bei mir zum Beispiel, dass sie vor der Menstruation, kurz vorher, dass sie da so ein bisschen Bauchbeschwerden haben oder weicheren Stuhl haben oder sowas. Und auch die ersten paar Tage noch und rund um den Eisprung, ja. Und das, also manche wirklich nur bei der Menstruation, aber manche auch beide, an beiden Zeitpunkten. Das ist genau das Gleiche. Also das ist genau diese das, was wir jetzt besprochen haben, was in der
Danke, es sind
Perienkorb
nicht nur
passiert.
Menschen. Ich habe es gerade im Vorfeld gesagt, ich habe eine läufige Hündin. Und bei ihr war das wirklich ganz genau so. Zu Beginn der Läufigkeit hat die einen wahnsinnigen Durchfall bekommen. Passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber es ist auch eine
Na,
Frau,
es ist,
ja,
aber es
und
ist
ein
genau das,
Säugetier.
ja.
Und ich habe mir dann gedacht, spannend, das ist, vieles ist dann so ähnlich dem weiblichen Organismus, ja. Weil wir eben auch so viele Frauen, die noch regelmäßig menstruieren, berichten von den Durchfällen. Und dachte mir, oh,
Voll.
mein Hund hat das auch.
Ja, genau.
Das
Und
war der
deswegen,
Exkurs zum
ja, aber das
Hundeveterinärweg.
passt voll gut, weil das ist genau das, ja,
Ja.
es ist, so ist es, ja. Und das Zweite ist, dass es in der Perimenopause wissen wir, dass sich auch das Mikrobiom, also unser Darm, so verändert. Ja? Dürfte auch, man weiß es noch nicht ganz genau, aber man geht davon aus, dass da auch der Hormonabfall, also gerade Östrogen, wenn das dann abfällt, dass das einen Einfluss hat, so wie das auch mit dem Knochen ist. Das hast ja du schon öfters erklärt in deinen Episoden, dass das Östrogen einen wichtigen protektiven Einfluss auf den Knochen hat und wenn das dann wegfällt, dann wird der
Die
Knochen
für die
nicht
Knochen,
abgebaut.
also für die Knochenzellen, die für den Knochenaufbau zuständig sind. Und wenn diese Aufbauzellen immer weniger werden, dann ist der Knochenabbau halt sehr rasant unterwegs. Also
Genau.
Östrogen ist eigentlich ein unfassbares Hormon. Und ich finde, erst wenn wir es immer weniger haben, wird uns erst bewusst, was es alles in unserem weiblichen Körper macht. Also im
Ja,
Menschen.
genau.
Oh, ja.
Und das ist die Hypothese, dass das auch dann dazu führt, dass unser Darm so als Frau sich ändert, ja, und teilweise sich sogar dem Männlichen eher angleicht, zum Beispiel, oder weniger divers wird, also weniger verschiedene Tierchen in dem Zoo dann leben, ja. Und das ist eben auch so eine Sache, weil natürlich auch das Mikrobiom ist ja natürlich daran beteiligt, wie ich Sachen aufnehme. Es ist ja nicht so, dass nur der Darm jetzt aufnimmt, ja, sondern es wird ja von den Bakterien teilweise viel umgebaut, abgebaut, aufgebaut, mitgeholfen, ja. Und wenn sich das natürlich verschiebt und da nicht mehr so viel Support ist, sozusagen von der Seite, kann es auch eher dazu kommen, dass man was schlechter verträgt, ja. Das ist auch so eine Sache. Und das Dritte ist dann auch noch, dass in der Perimenopause auch quasi das Cortisol, also das Stresshormon per se, einfach nur durch diese Hormonumstellung im Hintergrund ansteigt. Also auf einem höheren Level ist als dann einmal, wenn ich jetzt 45 bin, ist ein höheres Level, als wenn ich 25 bin als Frau, ja. Und das ist schon eine ganz andere Baseline quasi. Und Stress, also Cortisol oder Stress jetzt in dem Sinn, hat auch immer im Körper dann Funktionen. Und die Funktion von Cortisol ist, uns auf eine Kampf- oder Fluchtreaktion vorzubereiten und auch 2026 noch, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht,
Haben wir
zumindest.
ein absolutes steinzeitliches
Ja.
Mechanismus in uns?
Ja, aber der läuft genauso noch ab und für diese Kampf- oder Fluchtreaktion brauche ich keine Verdauung. Die wird quasi minimiert und runtergefahren. Und dann sind wir wieder dort, dass ich sage, da muss ich gar keine Unverträglichkeit an sich haben, ja, aber
Aber
dadurch,
ein
dass die Verdauung
physiologischer
schlechter
Effekt ist.
arbeitet,
Ja.
funktioniert das nicht so gut und es kommen dann Sachen in den Dickdarm zu unserem Mikrobiom, die dann gefressen werden, die dort gar nicht hingehören würden. Hätten eigentlich aufgenommen ins Blut, hätten die aufgenommen werden sollen, ja. Und das ist auch so ein Ding, dass man mitbedenken muss. Also Fakt ist, es liegt dann oft, gerade in der Perimenopause, nicht immer nur am Essen. Also es ist nicht auf einmal das Essen schuld, sondern es sind die Faktoren
Die
rundherum, wie wir gesagt
Verarbeitungsschritte
haben.
rundherum ein bisschen anders. Ich kann das als Exkurs auch sagen, dass es mir selber so ergangen ist, bei Marathonläufen oder bei Halbmarathon, wo du auf lange Strecke natürlich einen höheren Puls hast, eine höhere Anstrengung hast und man dann Gels meistens nimmt und ich die auf einmal wirklich nicht mehr vertragen habe. Ja? Also die haben natürlich relativ hoch Fructose zugesetzt und es war wirklich bei zwei Wettkämpfen, dass ich fast, also einmal habe ich mich im Ziel wirklich übergeben müssen und nicht, weil ich jetzt von dem Lauf so überanstrengt war, sondern weil ich es einfach von der Verdauung, das, was ich eigentlich immer ausgetestet habe, auf einmal nicht mehr vertragen. Und es wird qualvoll bei so einem Wettkampf, ja, wenn du auf einmal merkst, das fängt alles zu gurgeln an und der Bauch schwillt an und du denkst dir, oh Gott, ich habe noch 10 Kilometer, wie mache ich das alles? Und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, ja, die dieses Thema hat, ja.
Ja, genau, voll, ja. Und da muss man dann gut schauen, dass man auch diese Einflussfaktoren rundherum mit bearbeitet. Also, dass man eben nicht dann eben das, das Das Schlechteste, was man machen kann, ist wirklich alles wegzulassen und immer mehr und immer mehr und immer mehr wegzulassen. Weil das ist leider so, dass es dann immer schlechter wird. Und das kann ich auch aus mittlerweile, glaube ich, hunderten Patientenfällen berichten oder halt habe ich gesehen, die dann eben bei mir ge gewesen sind im Endeffekt und denen es genauso gegangen ist, die halt vorher schon, das habe ich dann halt im Erstgespräch erfragt, die dann immer mehr und mehr und mehr weggelassen haben und es wird nicht besser dadurch, ja. Es ist wirklich eher das ist natürlich intuitiv macht man das natürlich, weil man denkt, okay, aha, das vertrage ich nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht und dann lässt man alles weg, ja. Aber das ist der falsche Weg. Dann muss man wirklich sich lieber früher Hilfe suchen als später, ja.
Ja,
Das ist so die Message,
was
ja.
eben diese Gels betrifft, wirklich auch schauen, was man verträgt und was man nicht verträgt. Ja, es kann einfach sein, dass man dann, ich habe dann gemerkt, dass eine andere Hersteller
Genau.
viel besser verträglich ist. Und da gleich für alle, die zuhören, wichtig, das immer im Training auszutesten. Ja, also einmal bei einem Grundlagenlauf zu testen und einmal auch bei einer intensiveren Belastung. Ja, und nicht erst am Tag X sagen, ich nehme jetzt mal ein neues Gel oder ich nehme mir etwas, was am Straßenrand angeboten wird. Das kann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nämlich in die Hose gehen, muss man
Ja.
sagen.
Das glaube ich, ja. Da muss man wirklich schauen. Und da sind die Ernährungsfachkräfte halt super, weil wir natürlich, das ist unser tägliches Brot, ja. Zumindest wenn man auf den Bereich spezialisiert ist, ja, macht man das die ganze Zeit und man weiß dann wirklich schon viele Sachen. Und es kann dann wirklich etwas sein, dass man dann, es kann so banal sein, wie dass man draufkommt, okay, dieses Fructose-Gel geht nicht mehr, die Fructose aktuell geht gerade nicht, aber vielleicht mit Glucose, dass man dann sagt, okay, dann gehen, und wenn es nur vegane Gummibärli sind, also wo ich dann halt viel Glucosesirup zum Beispiel drinnen habe und dann funktioniert das so. Also da kann man
Du sprichst was
wirklich.
ganz Wichtiges an. Es ist tatsächlich so, dass ich auf die Gummibärchen umgestiegen bin, ja, weil die extrem schnell ins Blut gehen und du kannst sie auch so super in die Taschen reingeben. Ja. Sind viel billiger als die Gels
Ja,
und
ja.
extrem schnell. Ja,
Und hast du die normalen oder hast du vegane? Oder was hast du
ich
für
habe
Milch?
normale.
Der
Ja.
normal. Das ist auch interessant, weil da hast du natürlich auch Gelatine drinnen und das ist ein Eiweiß. Also da haben wir wieder die Kombination der Zucker und das Eiweiß, ja, was auch oft viel besser geht. Also das ist auch so die Nährstoffzusammensetzung ist so wichtig. Also dass man sagt, okay, vielleicht ist eine andere Kombination besser, weißt, dass ich sage, ich habe nicht nur den Zucker, sondern ich habe ein bisschen Eiweiß dabei. Leicht verdaulich in dem Fall, weil das ist jetzt wirklich nicht, das geht ja flott, ja, aber
Geht
trotzdem
wirklich
habe ich ein
super
bisschen
flott, ja.
gemacht.
Ja, und du kannst das super mitnehmen. Ich würde das wirklich jeder Zuhörerin empfehlen. Testet mal diese Sachen. Hängt euch nicht nur an den Gels fest. Es sind manchmal diese ganz primitiven, einfachen Sachen aus dem Supermarkt, die mir zum Beispiel wirklich geholfen haben. Und das bringt mich, Daniela, auch gleich zur Frage. Verdauung und Sport, da bekomme ich auch recht oft Rückmeldungen von Damen, die mir sagen, sie haben das Gefühl, wenn sie intensiver trainieren oder wenn sie Wettkämpfe haben, und da reden wir jetzt noch gar nicht vom Gel, dass die Verdauung Probleme macht, ja, dass sie das Gefühl haben, habe ich da was Falsches vorher gegessen oder ich muss mitten unterm Wettkampf dann aufs Klo gehen, ja, weil auf einmal vielleicht auch durch Nervosität hier, und das ist natürlich einem Wettkampf sehr unangenehm, weil du verlierst ja Zeit, wenn du austreten musst, im wahrsten Sinne des Wortes. Was kannst du uns da aus diätologischer Sicht so mitgeben?
Ja, das ist auch so, dass der Darm eigentlich nicht. Der Darm reagiert auf Belastung und nicht nur auf Lebensmittel. Ja, es ist eben nicht so, dass man dann per se unbedingt das Falsche gegessen hat, ja, sondern dass es einfach auch sein kann. Es kommt jetzt darauf an, was es ist, wie du super ja gerade gesagt hast, wenn es jetzt ein Wettkampf ist und ich bin sehr nervös, das ist wieder diese Stressachse, ja, dass der Cortisolanstieg dann nochmal höher. Ja, Belastung selber bringt schon mal das Cortisol auch rauf, aber auch wenn man dann noch nervös ist dazu,
Stehst am
ja.
Start und da wird dann runtergezählt und dein Herz, also du schießt ja auf der Pulsuhr,
Ja, genau. Aber
hoppala,
da
jetzt
ist es dann
schon.
eher, da würde ich gar nicht per se dann beim Essen ansetzen, sondern eher genau an der Stelle, dass ich sage, okay, ich schaue, dass ich meine Stressachse runterkriege. Also, dass ich dann vielleicht dass ich durchatme, dass ich Atemübungen mache, singen, summen. Da gibt es ein paar Techniken, wie ich meinen Vagusnerv stimuliert und sozusagen den Entspannungsmodus ein bisschen einschalte. Jetzt
Gute
nicht,
Musik
das
vielleicht
nicht so
anhören.
gedacht, dass ich mich jetzt hinlege und dann
Nein, das
schlafe
ist
und
nicht
dann.
vom Kreislauf, aber du könntest auch ruhige Entspannungsmusik anhören, die
Ja.
durchaus, wenn du mit Kopfhörern hörst, dann gibst du dir halt erst den Beat beim Startschuss rein und
Ja.
davor vielleicht etwas, was wirklich ruhiger ist. Also
Genau, gerade wenn es Weil man wirkt auch merken wahrscheinlich, weil du bist jetzt sehr eine sehr routinierte Wettkampfteilnehmerin. Das heißt, du wirst auch gemerkt haben, vielleicht war es bei den ersten schlimmer, wie dann, wenn man schon ein bisschen so der alte Hase ist und weiß, wie das läuft und ja, und dann ist man immer so nervös. Dann, oder? Merkst du dann, hast du da bei dir was gemerkt?
Ja, schon, ja schon. Also man wird, ich kann mich auch sehr gut mit Atmung beruhigen, muss ich sagen. Ich habe das ja auch gelernt, dass ich da einfach in mich in so einen Tunnel gehe und mir zum Beispiel ein Hörbuch dann vorher anhöre und mich gar nicht so ablenken lasse. Ich habe ja jetzt gerade einen Hyrox-Wettkampf bestritten und das war natürlich etwas ganz Neues und ich muss sagen, puh, also da war ich schon sehr nervös und ich habe schon gemerkt, dass ich davor viel öfters auf die Toilette gehen musste. Aber ich konnte mich dann auch mit dem Atmen halt wieder beruhigen. Ja. Beim Laufen, in dem Moment, wo du stehst in so einem Starttunnel und wenn du dann rausläufst, dann ist etwas passiert. Eine Bewegung, die ich kenne, ist Laufen. Und durch meinen Kopf konnte ich steuern. Das ist nichts Neues. Das ist etwas, was der Körper schon kann. Und beim Laufen weiß ich, wie ich atme. Und dann blende ich das andere ein bisschen aus. Das kann ich vielleicht so als Tipp mitgeben. Ja, dieses sich in etwas reindenken, was sehr vertraut ist. Ja.
Ja, also das ist ganz wichtig, dass man das auch so sieht, dass das nicht dann am Essen per se liegt. Ich meine, es ist schon wichtig, zum Beispiel, dass solche Wettkämpfe nüchtern zu, das macht eh niemand hoffentlich, das nüchtern zu machen oder sowas, aber auch im Training, ja, da niemals nicht nüchtern zu gehen, dass man nicht noch, das nüchtern bedeutet für den Körper immer, er wird mitmachen. Er wird mitmachen. Wir sind nicht wie ein Handy, das sich, wenn es keinen Akku mehr hat, abschaltet, ja. Zum Glück nicht, ja. Der Körper macht mit, aber es ist ein massiver Stress. Und man setzt auf dieses Nervössein, nochmal, also auf das Cortisol von dem noch das nächste drauf, ja. Also da wirklich, auch auf die, wirklich schauen, das Essen rund ums Training gut aufzubauen. Und das ist auch so wichtig, also ums Training und um den Wettkampf sowieso. Da vielleicht auch mit jemandem arbeiten, der sich auskennt, ja. Weil, es geht dann nicht nur um welches Gel nehme ich da jetzt ab Kilometer so und so oder welche oder nehme ich Gummibärchen oder nicht, sondern es muss alles stimmen, es muss der ganze Tag passen oder also es geht nicht nur um
Eigentlich
das.
müssen die Tage davor, also ich plane dann oft schon mit den Damen die Tage davor, was man zu sich nimmt, ja. Und dass man auch das ein bisschen vergisst, was man sonst isst, nicht? Weil sonst sagst du, ja, also jetzt kein weißes Mehl etc. Ist aber so, dass du vor solchen Wettkämpfen durchaus ganz, ganz anders essen
Ja,
solltest, ja.
genau,
Und
genau.
dir nicht das Müsli in der Früh
Nein,
reinschiebst mit ganz vielen Ballaststoffen, denn ich schwöre dir, spätestens bei Kilometer 1 ist das Spiel
Genau.
grauslich, ja.
Genau, also es ist ganz unterschiedlich. Also Essen ist in dem Fall jetzt, wenn wir jetzt reden, ist wirklich ein Tool, das ich dann einsetzen kann, wie ich es brauche. Und wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt das und das Training, ein HIIT-Training oder so, also ein HIIT-Sessions oder sowas, oder ich mache ein Krafttraining oder ich mache einen langsamen Lauf, das ist ganz unterschiedlich und da brauche ich andere Nährstoffe. Und das sind solche, unter Anführungszeichen, darum mag ich den Begriff nicht, ungesunden Lebensmittel, oft genau das Richtige,
Ja,
weil
das ist
das
so
einfach
schwierig
dann.
in unserer Welt zu erklären, weil wir ja den ganzen Tag über die sozialen Medien hören, was alles ein Anführungszeichen, wie du sagst, böses Lebensmittel ist. Und dann meinen Damen zu sagen vor den Wettkämpfen, bitte, euer Körper braucht das jetzt und wir steigen dann nicht auf die Waage und schauen, sondern es geht darum, dass du deine Glykogenspeicher auffüllst, ja. Und
Genau.
da musst du das Richtige dafür essen. Und danke nochmal für die
Ja,
Bestätigung.
ganz wichtig.
Ja.
Also weg von diesem, oh je, das Keks oder das weiße Mehl oder whatever. Das ist
Ich
genau
habe
das,
vor dem
was
Hyrox die Sachen gegessen, wo man sich denkt, um Gottes Willen, was hat sich dir alles reingeschoben? Aber ich musste meine Glykogenspeicher total auffüllen. Ja, und das
ja, und
geht
auch beim Trinken.
beim Trinken.
Natürlich normalerweise ja, ungezuckerte Getränke, Wasser, bla bla. Aber wenn ich jetzt trainiere oder im Training bin oder eben einen Bewerb habe oder, dann ist Wasser zu wenig. Ja, da brauche ich nicht nur Wasser, sondern brauche ich Elektrolyte, dann brauche ich Zucker drinnen. Vielleicht nicht nur einfach nur, also da kann man natürlich dann auch wieder ein bisschen schauen, welche Zuckerzusammensetzung, also vielleicht, dass ich eben Fructose, wenn ich es vertrage, Fructose dazugebe, weil das einen anderen Stoffwechselweg hat wie die Glucose und so weite. Also da gibt es Mischungen, Maltodextrin und alles Mögliche. Das kann man sich alles anschauen. Es gibt hier auch, genauso wie ich jetzt auf Bauchbeschwerden spezialisiert bin, gibt es Ernährungsfachkräfte, die auf Sport spezialisiert sind, Ernährungswissenschaftler, Diätologinnen eben, die das nur das machen. Und wenn man sich da das mal, da sich jemanden holt, da braucht man nicht monatelang mit dem arbeiten, aber einfach ein bisschen Input holen, das ist so viel wert, ja, weil dann geht es einem gut, dann hat man super Leistungen, dann macht es einfach Spaß und man landet nicht auf der nächsten, im nächsten Dixi-Klo, ja.
Genau, ja. Also ich würde wirklich sagen, auf der einen Seite ist es die Ernährung und auf der anderen Seite ist es tatsächlich das Stressmanagement, dass man da wahrscheinlich an dem man ein bisschen arbeiten kann. Also das habe
Ja.
ich selber schon erlebt, ja.
Genau, und das ist auch ein wichtiger Bogen wieder zurück zu den allgemeinen, also ohne Training, Unverträglichkeiten einfach so. Bitte, es ist nicht immer nur das Essen. Also natürlich gibt es Trigger im Essen und die kann man rausfinden und das kann man managen und kann man schauen, welche Kombinationen, welche Mengen und so weiter. Eben Stichwort Ernährungsfachkraft arbeiten, mit also jemandem arbeiten. Aber auch das Rundherum ist wichtig. Also die Stressachse ist hier genauso wichtig. Also ich habe das nicht selten, dass Menschen dann Patienten, Patientinnen plötzlich was nicht gut vertragen. Und wenn ich dann, und sie glauben, das ist genau das, und dann schauen wir uns das mal genauer an und das Rundherum an und dann kommen sie darauf, na, das war, weil da war es irrsinnig hektisch, da hatte ich keine Zeit zum Essen, da war alles schnell, schnell, ich habe das runtergestopft. Also
Hatte keine Zeit
Essverhalten.
zu kauen,
Ja.
weil ich alles so schnell runtergeschnitten habe.
Oder nebenbei, immer nur neben am Computer die ganze Zeit gegessen und reingestopft, irgendwie ganz ohne dass ich da überhaupt einen Fokus drauf hatte. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache, es war vielleicht wirklich stressig und hektisch. Also ich hatte eine Präsentation, ich hatte viele Termine, ich war auf
Ich bin
180
bis
die
dran
ganze
gewesen
Zeit.
und ich habe sieben
Ja.
andere Sachen gemacht. Ich glaube, das
Genau.
ist in unserer beider Arbeit ja ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Das ist das Stressmanagement. Denn ich sehe es ja in der sportwissenschaftlichen Beratung auch täglich. Wie kann ich meine sportliche Leistung bringen, wenn ich zum Beispiel viel zu wenig schlafe, oder wenn ich zu wenig regeneriere? Dann hat der Körper keine Möglichkeit, einerseits Fett abzubauen, weil es ist eine absolute Stresssituation und er denkt sich, sie bringt mich um, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich kann auch, wenn ich zu wenig schlafe, einfach kein ordentliches Krafttraining oder Lauftraining machen, denn was wollen wir? Wir wollen Muskelaufbau, wir wollen einen Progressive Overload haben. Das schaffe ich aber logischerweise nicht, wenn ich in einem permanenten Schlafdefizit bin. Ja? Dann kann der Körper und dann auch vielleicht noch sage, na, aber essen tun wir jetzt auch nichts, ja, weil ich wiege eh schon zu viel und ich möchte abnehmen, dann gehe ich auch noch nüchtern ins Training, ja. Und dann mache ich meinen Trainingsplan und komme aber drauf, dass ich eigentlich zugenommen habe. Und es ist leider nicht Muskelmasse an der Stelle, ja, sondern Fettmasse. Und ich glaube, das ist so ein essentieller Punkt. Ich sage immer, Sleep is Queen. Und wenn der Schlaf nicht funktioniert, funktioniert der Sport nicht, die Ernährung nicht, das Abnehmen, was viele möchten, einfach nicht. Ja, der Muskelaufbau schon gar nicht. Ja.
Ja, absolut. Also das gehört zum für mich immer in den Bereich Stressmanagement dazu, der Schlaf. Das ist mega wichtig, ja, weil da hängt so viel dran und der Schlaf ist auch wirklich das, es ist most underrated. Ja? Also das ist das Tool, das nichts kostet, außer Zeit. Und
Bisschen
deswegen
Zeit,
hat
ja.
es, ja, aber das ist das Problem und deswegen machen es so wenige, also schauen so wenige drauf, weil da gibt es Leute so Aussagen wie schlafen kann ich, wenn ich tot bin oder.
Schlafen kann ich in der Pension, höre ich zum
Ja.
Beispiel immer nicht. Und dann sage ich, naja, hoffentlich.
Ja, nein, das ist. Nein, danke, dass du das auch da jetzt ansprichst, weil das ist wirklich auch so ein Schlüsselding, ja,
Ganz,
das
ganz
muss
wichtig.
passen.
Wir glauben immer, dass wir in den Tag noch mehr reinpressen, weil unsere Welt ja sehr, sehr schnelllebig ist. Und was dann wirklich, und da spreche ich auch aus persönlicher Erfahrung, es kam der Schlaf in meinem Leben immer zu kurz, ja. Und diese Tipps der Schlafhygiene zu sagen, Handy wird abgeschaltet nach 21 Uhr und dann beantwortet man keine Fragen mehr. Ja, ich dimme das Licht, ich mache am Abend ein kleines Ritual mit Entspannungsübungen oder wir machen sehr viel Stretching am Abend, ja, weil das ist wirklich ruhig und meditativ. Ich lege mich ins Bett mit einem Buch und nicht mit dem Handy, ja, und scrolle herum und ich lese vielleicht auch ein Buch, das mich nicht aufwühlt. Ja. Das ist so wesentlich für nicht nur die Länge des Schlafes, sondern auch für die Qualität des Schlafes.
Ja, genau. Ganz wichtig. Ich habe ja auch einen Podcast, die Bauchdetektivgeschichten.
Das verlinke
Und
ich dir
da wird
natürlich.
jetzt dann, kann ich gleich spoilern, da wird jetzt dann demnächst werden 2 Episoden kommen zum Thema Schlaf, weil ich das eben auch immer wieder sehe, dass es so wichtig ist. Und ja, da kommen ganz viele Infos, wie und was gibt es für Schlafphasen und wie kann ich ihn optimieren, den Schlaf, und was kann ich da tun und so, weil ich das eben auch immer wieder sehe. Da bin ich ganz bei dir. Und das ist ein Riesenstressor, wenn das nicht passt. Und es hat auch einen massiven Einfluss aufs Essverhalten. Also wir wissen, dass zum Beispiel dass wir mehr Hunger haben dann, wenn wir nicht gescheit schlafen, dass wir mehr Appetit haben auf
Süßes Sugar-Cravings,
kalorienreiche
ja.
Lebensmittel, also quasi fettiges, salziges, süßes, sehr Süßigkeiten, Knabbereien und solche Sachen, und weniger natürlich auf Gemüse, Obst und so weiter. Und das ist jetzt keine Willensschwäche, sondern
Der Körper schreit
hormonelle
einfach, ja.
Prozesse, die darüber laufen, ja, also über Hungersättigungshormone und. Also das ist mega komplex, und darum sage ich, es ist so underrated. Also kaum jemand, ja, schlafen, ja, egal, ja, wann sie sich halt ausgeht, ja, was, nein, es ist kein nice to have, sondern so wie Bewegung und Ernährung ist es, der Schlaf einfach
Die Säule ist
ein
wirklich
Must,
das, ja,
must
absolut.
have.
Ein Must-Have. Daniela, was würdest du gerne abschließend noch als Message mitgeben? Wir haben, glaube ich, sehr viele Mythen jetzt aufgeklärt, ja, dass nicht alles eine Allergie oder eine Unverträglichkeit ist und dass ich nicht auf Lebensmittel per se gleich mal verzichten muss, sondern dass man zu einer Ernährungsfachkraft geht und auch schauen kann, was steckt da wirklich dahinter und welche Kombinationen der Lebensmittel oder welche Dosierung der Lebensmittel ist für mich, geeignet. Was haben wir vergessen oder was habe ich jetzt vergessen?
Ja, grundsätzlich eigentlich hast du es eh gut zusammengefasst. Das wäre wirklich so die Key Message gewesen. Nicht einfach als, also erstens, nicht jede Reaktion auf Essen ist wirklich eine Unverträglichkeit. Ja, wenn es eine Allergie ist, dann weiß man meistens davon. Ja, also weil das schon meistens aus der Kindheit sich entwickelt und man es dann mitschleppt sozusagen. Aber egal was es ist, wenn es einem nicht gut geht mit dem Essen, wenn man das Gefühl hat, man verträgt was nicht, und vor allem, wenn das jetzt längerfristig ist, oder wenn das jetzt einmal passiert, okay, aber wenn das jetzt wirklich dauernd ist und man das Gefühl hat, da läuft was nicht rund und man hat ständig Beschwerden, dann bitte zu einer Fachkraft gehen, ja. Sei es eine Ernährungsfachkraft oder Gastroenterologe oder Allgemeinmediziner, dass man einfach mal die Abklärungen macht, die nötig sind, ja. Und ich meine, wir Ernährungsfachkräfte, wir Diätologinnen, wir diagnostizieren nicht, ja, wir brauchen die ärztliche Diagnose, ja, aber wir können zumindest uns einmal ein Bild machen und dann sagen, bitte gehen Sie zu dem und dem Arzt. Wir, wenn wir spezialisiert arbeiten, so wie ich habe meine Kooperationsärzte, ich kann da auch Ärzte empfehlen, zumindest auch die Fachrichtungen empfehlen, wo man hingeht, dann braucht man nicht im Dunkeln tappen und irgendwo herumsuchen. Ja, keine Tests aus dem Internet einfach so bestellen, weil das ist in den allermeisten Fällen rausgeschmissenes Geld. Und die Leute wären froh, wenn sie sich das gespart hätten im Nachhinein, ja. Und dann das Ganze auch dann ganzheitlich angehen. Also mit jemandem arbeiten, der das auch ganzheitlich betrachtet, der nicht nur am Essen herumschraubt, sondern auch eben Stressmanagement, Essverhalten, das auch betrachtet. Und vor allem weglassen ist keine Ernährungstherapie. Das habe ich auch oft, dass Leute von teilweise auch Ärzten natürlich und so geschickt zu mir dann kommen und sagen, ich bin da nicht zurechtgekommen. Und was sie bekommen haben, ist einfach eine Liste. Das lassen sie jetzt weg, auf Wiederschauen. Und das ist keine Ernährungstherapie. Ja? Es geht immer darum, was stattdessen. Wenn ich wirklich etwas weglassen muss, weil ich es nicht vertrage oder nicht in den Mengen, wie ich es gerne essen würde, dann muss ich mir überlegen, was kann ich stattdessen essen? Weil ich ja die Energie- und Nährstoffversorgung trotzdem aufrechterhalten möchte. Ich möchte meinen Darm so gut versorgen. Das geht einfach sonst nicht, ja. Dass man einfach was wegstreicht und nicht ersetzt, ja. Und das ist das, was wir Ernährungsfachkräfte machen, da zu unterstützen, zu schauen. Wir setzen uns genau hin und schauen, was wird Frühstück, Mittag, Abendessen gegessen, Snacks, wie schaut der Tag aus, wie ist der Alltag, was geht sich, kann derjenige kochen oder nicht, ist er auswärts, ist er in der Kantine. Das wird alles ganz klar
Tag eigentlich
angeboten.
aufgebaut, ja.
Und da schauen wir dann, okay, wie kann man das jetzt gestalten, ja? Also bitte sich unterstützen lassen. Genau.
Danke, liebe Daniela. Alle Infos zu dir, deine Homepage und natürlich auch deinen tollen Podcast, den verlinken wir in den Shownotes. Danke dir.
Dankeschön.
Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatrice-tracht.com oder folge mir auf Instagram unter Sporty Summer Vibes.